Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lohner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Konnichiwa.
Die alte Besetzung ist wieder da.
Ja. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Ja, ich kann kein Japanisch, aber ich habe einiges zu erzählen. Das Wahnsinn, was in den letzten Wochen passiert ist.
Ja, und du hast mir ja so ein paar Sneak Peaks aus deinen Flitterwochen gegeben. Klang sehr spannend. Von exotisch bis
Wahnsinn.
Alles mit dabei.
Es ist auch einiges passiert. Also unter anderem das stärkste Erdbeben nicht vor Ort, aber in der Nähe erlebt seit Fukushima und so, da war Tsunami-Gefahr.
Also froh, dass du wohlauf wieder hier bist.
Ja, ich bin auch froh. Zwischendurch war es sportlich. Aber vielleicht, bevor ich ein bisschen was erzähle, was alles passiert ist. Also jetzt zuletzt mit Frank. Frank ist jetzt an Bord in den letzten Wochen. Dann die Hochzeit. Marian ist mit dabei. Das ist ja Wahnsinn, was in den letzten 4, 5, 6, 8 Wochen passiert ist.
Ja, offiziell wird dann Marian ja am Samstag.
Ach so,
jetzt habe ich. Ist egal. Nein, die
ja schon online.
Genau. Die's
YouTube.
Genau. Die's hier sehen, die haben es auch verdient. Ja, wir haben Marian Kopoczitz auch mit an Bord. Marian hat zeitgleich bei Focus Money mit mir angefangen als Volontär.
War das zeigt.
Ja, wir sind im selben Datum gestartet und war immer ein sehr geschätzter und guter Kollege von uns. Ist dann mit Frank zu Börsenmedien gegangen, hat dort die Online-Redaktion aufgebaut und auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal in kurzer Zeit, muss man echt sagen. Und vor kurzem dann haben wir uns ausgetauscht und dann hat er signalisiert, dass er große Lust hat, mit uns das hier Ganze noch größer zu machen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Marian jetzt bei Bootcamp Börse ist und da ein komplett neues Feld aufmacht.
Und den Kanal, also es handelt sich um, es ist eine Brand, es ist aber jetzt natürlich auch ein neuer YouTube-Kanal, wo er der Host ist und den verlinken wir euch natürlich mal. Was gibt's da für...
Es ist eigentlich
von Anfänger bis Deep Dive, kann man eigentlich sagen.
Richtig, das Schöne ist, wir sind ja auf dem Mario Lochner Hauptkanal sehr, sehr aktualitätsgetrieben. Aber wir wollten auch immer einen Kanal haben, wo wir zeitlosere Sachen haben. Und die Idee bei Bootcamp Börse ist, dass jeder, der es von Grund auf richtig lernen will, dort fündig wird, aber auch jeder, der Dinge vertiefen will, mit speziellen Deep Dives zu ganz, ganz speziellen Themen rund um das Thema Geldbörse, ETFs, dort fündig wird. Bootcamp Börse ist wirklich, wirklich toll, was dort alles geplant ist. Und deshalb, Link ist unten in der Videobeschreibung und ihr würdet Marian auch sehr, sehr glücklich machen und auch uns, wenn ihr dem Ganzen mal ein Abo dalasst und einen Vertrauensvorschuss.
Lohnt sich auf jeden Fall. Toller Kollege, man kann ja sagen, dass wir befreundet sind. Ja. Das macht schon Spaß. Das ist schon wirklich, Freundschaft muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich auch mal, es darf auch nicht zu locker sein, aber bei uns funktioniert das ja auch super.
Mit ihm
funktioniert das auch sehr, sehr gut.
Das ist so eine Sache. Es gibt ja den Rat, niemals Business und Freundschaft mischen.
Ja, das halte ich für so pauschal. Also natürlich kann es schiefgehen, aber ich habe auch Freunde, mit denen ich niemals Business machen würde. Ja. Das stimmt schon, aber dass das grundsätzlich, oder? Das ist halte ich für Unsinn.
Es kommt, glaube ich, voll auf die Freundschaft an und es kommt vor allen Dingen auf das Konstrukt an, wie du es machst.
Ich würde sagen, es kommt vor allem darauf an, wie die Freunde arbeiten und das ist, glaube ich, der große.
Also ich kann sagen, ich durfte ja auch die letzten beiden Talks mit Frank machen und da auch nochmal von seiner Seite aus herzlichen Dank. Der war super, super begeistert, wie positiv ihr ihn aufgenommen habt. Und das wird auch häufiger kommen. Also Frank wird unregelmäßiger Gast auch hier werden. Gehe ich mal von aus.
Sehr gut.
Und weil er auch eine ganz, ganz andere Perspektive reinbringt, die euch sehr, sehr gefällt. Und da freuen wir uns auch. Und Frank ist ja, schaut mal, Frank war 10 Jahre unser Chef. So, und richtiger Chef. Also ein Chef, wie man sich ihn vorstellt, auch mit einer gewissen Ausstrahlung und Aura.
Ja.
Und da war auch, als es dann hieß, okay, Frank kommt hinzu als Beirat, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, okay, wie verändert das die Dynamik auch zwischen uns, also wir zwei und ihm. Und da muss ich auch sagen, ich bin hellauf begeistert, wie er das auch macht. Weil für ihn, er hat halt immer noch diese Ausstrahlung, und deswegen ist er auch hier. Aber das ist super auf Augenhöhe, super respektvoll von allen Seiten und das macht großen, großen Spaß. Jetzt mit Marian, die anderen Jungs und gerade ist echt so eine Phase, wo es richtig Bock macht, hier reinzukommen.
Es ist krass, es erschlägt einen fast positiv, dass man sich teilweise so ein bisschen die Augen reiben muss und sich denken, wow, also es lief ja davor schon gut, das wären jetzt 3 Jahre sind es jetzt, oder? Ja. Eigentlich genau 3 Jahre, das ist irgendwie viel Zeit, irgendwie wenig Zeit und es ist schon Wahnsinn, was jetzt in den ersten, sag ich mal, 2, 2,5 Jahren entstanden ist, aber jetzt irgendwie ist gefühlt in 2 Monaten nochmal so viel passiert wie in 2 Jahren. Also
und das Schönste, auch. Und das muss ich noch kurz sagen, das ist auch der Übergang, was mich ernsthaft am meisten gefreut hat, ist, dass du mal einen Urlaub machen konntest ohne Videos.
Ja.
Weil das ist, ich glaube, wirklich abschalten konntest du nie, weil du halt immer noch in den Themen warst und dann halt immer noch das Briefing machen durftest. Ich weiß, du machst das ja vom Herzen, aber das war immer so das Ziel, dass wir auch eine Struktur aufbauen, dass du auch mal Urlaub machen kannst und da auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an das gesamte Team.
Ja, von meiner Seite vor allem. Also ihr habt das super gemacht und das ist natürlich schon jetzt auch ein ganz anderes Niveau, dass man da eben auch das so machen kann.
Und Christoph ist da echt über seinen Schatten gesprungen und ich glaube, es gibt einfachere Debüts vor der Kamera. Ich hatte zum Beispiel viel, viel einfachere in einem Talk. Und er ist direkt solo.
Ja gut, okay, ist vielleicht ein bisschen.
Aber direkt bisschen solo vor die Kamera bei einem Format wie das Briefing, was halt viele Leute sehen, was für viele auch so ein Standard so in der Börsenmedienwelt ist, das dort so zu machen, Riesenrespekt, aber auch Francesco hinter der Kamera, der das halt schneiden musste. Und ich kann sagen, das Videomaterial war umfänglicher als sonst, weil das Ganze auch ein bisschen länger gedauert hat. Aber so muss es ja auch sein, ist ja vollkommen normal, wie da an einem Strang gezogen worden. Also,
vielleicht ganz kurz für den Hintergrund, wer jetzt den Lochner-Kanal vielleicht nicht so schaut. Also jeden Samstag kommt ja das Briefing.
Genau.
Das ist ja, kann man sagen, ja, eigentlich schon so das Börsen-Update. Genau. Ich glaube, es gibt jetzt auch nichts Vergleichbares. Und da schauen immer so, ja, sagen wir 100.000 Leute, mal 80.000, mal 120.000. Ist schon ein geiles Format und macht mir auch großen Spaß. Und das habe ich ja auch auf Reisen auch eigentlich immer irgendwo gemacht. Also ist schon Wahnsinn. Ich habe neulich mal überlegt, dieses Jahr in Kalifornien, da muss ich sagen, das war schon mit der Zeitverschiebung großer Fuck-up. Aber irgendwie, es ist auch irgendwie geil. Also in Shanghai, letztes Jahr in Japan. Also du hast ja gerade gesagt, es macht mir auch Spaß, aber natürlich ist es schon ein Stressfaktor. Ich konnte gut abschalten. Ich hatte da auch wirklich vollstes Vertrauen in euch. Das muss ich sagen. Das zeigt auch, wie gut es im Team läuft, weil ich habe mir jetzt nicht gedacht, so um Gottes Willen, sondern ich habe mich richtig drauf gefreut, weil ich wusste, das wird am Ende gut, auch wenn es vielleicht anstrengend war. Und es war dann auch ja wirklich gut und ich habe mich auch selber das Feedback gefreut. Und die anderen Videos hatten wir ja vorproduziert, quasi dann für unter der Woche, also waren es zwei Briefings, die nicht kamen. Ich muss aber trotzdem sagen, insgesamt, mir fällt das schon schwer, so ganz abzuschalten. Also irgendwie ich will das auch, glaube ich, irgendwie gar nicht.
Das ist ja auch gut. Aber
oder ich kann es nicht, ich weiß es nicht.
Aber weißt du, es wächst halt und es werden ja immer mehr Sachen und wir müssen ja Dinge abgeben.
Ja, klar.
Hilft da nichts. Nee,
das ist guter Weg jetzt.
Da sind wir, glaube ich, gerade in einer sehr, sehr guten Position. Wir haben aber auch, das soll jetzt nicht in so eine Selbstbeweihräucherung abdriften, wir haben auch aktuell einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Phase und dann hat man auch das Momentum und ich glaube, ich habe für Esoterik wenig übrig, denke ich, aber ich glaube an positive Energie. Ich glaube dazu 100% dran. Also, dass wenn man positiv ist und eine gute Energie gibt, dass das gespiegelt wird. Und das merkst du jetzt auch. Aber es wird auch Phasen geben, wo es mal nicht so ist. Und ich wünsche mir sehr, dass dann trotzdem weiterhin genauso dieser Spirit bleibt. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, weil das Team ist echt gut und wir machen weiter. Ihr dürft euch noch auf einiges freuen.
Nee, das Team ist super. Also, es ist ja auch inhaltlich super. Weißt du hast jetzt Leute, die auch guten Input geben, die wichtige Aufgaben übernehmen können und nicht, wo man sagt, okay, da sind jetzt lauter Hanseln, die irgendeinen Scheiß machen, sondern das ist wirklich ein super Team jetzt. Ich muss auch sagen, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also vor allem nicht relativ schnell dann doch. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier 500 Leute gecastet haben, sondern irgendwie hatten wir einfach von oben genau die richtigen Leute geschickt bekommen. Das klingt jetzt richtig schmalzig, aber und genau deswegen habe ich es nicht für möglich gehalten, weil ich bin dann auch so schon, ich bin jetzt nicht negativ, aber ich denke mir dann auch, ja, es gäbe sicherlich viele gute Leute, aber dass wir die jetzt ausgerechnet finden, dass die jetzt hier auf der Matte stehen, habe ich auch, oder haben wir, glaube ich, beide mal gesagt, so, naja, irgendwie unwahrscheinlich, aber lass es halt mal probieren. Und das ist schon erstaunlich, wie das geklappt hat. Also muss ich schon sagen, irgendwie, da
ich habe vergessen,
irgendwie Glück.
Das ist kein Glück.
Also nee, nicht Glück, aber es ist halt halt auch verdient, Fügung, ja. Also
ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe. Wir haben natürlich leicht reden, weil bei so einem kleinen Unternehmen, wir führen dann noch die Bewerbungsgespräche und wir schauen uns alles an und bei uns ist es ja das muss man ja ehrlich sagen, jeder Human Resourcer, jeder Personaler wird jetzt sagen, oh Gott, das ist ja Bauchgefühl gewesen. Bei den Dingen, die wir machen.
Das ist ja auch das Wichtigste, weil das wollte ich gerade sagen, im Team stimmt's ja. Also wenn du, da kann noch einer so gut sein, wenn das ein riesen Arschloch ist, bringt halt nichts.
Irgendwann kannst du, ich glaube, wenn du eine Größe hast, irgendwann.
Ja, dann stellst du entweder sehr viele Arschlöcher oder sehr viele auch Low-Performer ein. Das ist ja, ja zwangsläufig
und,
so.
Und du kannst im Prozess ja auch nicht mehr auf dein Bauchgefühl hören. Also irgendwann musst du ja quasi eine Systematik entwickeln. Und das sind dann ja die Prozesse, wo es dann 3 Assessment Center gibt etc. bei diesen Großkonzernen. Und ich verstehe das. Ich finde das schrecklich für mich, aber ich verstehe das, wenn man als Konzern irgendwann sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwelche klaren Richtlinien.
Geht bei uns, anders, ne?
Bei uns ist es halt noch so, jemand kommt, wir hören uns das an, wir haben ein Gefühl, wir geben ihm vielleicht mal eine Aufgabe und dann können wir von unserem Bauchgefühl entscheiden. Und das klappt bei uns wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut.
Ja,
und wenn ich so in 15 Jahren denke, dann denke ich mir immer so, eigentlich möchte ich den Spirit, den wir jetzt haben, den möchte ich in so eine Kapsel packen und dass wir den nicht verlieren. Nicht verlieren. Und das ist so, jetzt schon wird das die größte Aufgabe sein, dass wir Strukturen aufbauen, weil teilweise ist Chaos hier.
Ja, aber es geht noch. Aber gut, die Größe geht ja auch noch. Aber es wird schon jetzt wilder. Ja?
Irgendwie so das Chaos eindämpfen, aber den Spirit, diese positive Energie beibehalten. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die man als Unternehmer, die jeder dann gemacht hat. Der eine dann besser, der andere weniger. Und da habe ich so Bock drauf, das gemeinsam mit dir und natürlich auch mit allen anderen. Und Frank nochmal ist ein super krasser Inputgeber, der uns super hilft, voranzutreiben.
Und was, glaube ich, wichtig ist, die Erfahrung haben wir auch gemacht, also zusammen schon oder auch generell, glaube ich, im Leben, wenn was nicht passt, man sollte dann wirklich, was ich gerade meinte, also wenn, es muss nicht mal ein Arschloch sein, aber wenn es Probleme gibt, wenn es Bauchschmerzen bereitet, wenn man irgendwie merkt, es passt nicht, am besten gleich weg damit. Also es bringt nichts, weil ja. Es bringt einfach nichts.
Ja.
Und die Gefahr besteht natürlich irgendwann, dass mal jemand dazukommt, theoretisch, der einfach, es bringt einfach nichts.
Du hattest ja mal ein sehr, sehr interessantes Interview mit dem Wolfgang Grupp.
Mhm.
Erst einmal, wir hoffen natürlich, dass es ihm gut geht und die Familie das auch alles übersteht. Und er hat ja damals gesagt, wenn es ein großes Problem gibt, sagen sie ihm, er ist ein großer Versager, denn ein großes Problem war mal ein kleines Problem.
Mhm. Stimmt,
ja. Und das stimmt und das so oft erzählen wir uns das und ja, wenn man sowas spürt, dann lieber sofort handeln, als es hinauszuzögern. Ja.
Manche Sachen passen halt auch einfach nicht. Wie fandest du denn meinen Hochzeitstanz eigentlich?
Ja, ich war
gar nicht so schlecht, ne?
Ja, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Also grundsätzlich, es ist ja Volkssport, über Hochzeiten zu lästern. Das ist ja irgendwie so, man lädt ein und dann, zumindest bei türkischen Hochzeiten ist das so.
Ja, da war ich, kenne ich mich nicht
so aus. Ich hab nichts zu bemängeln. Doch ein, zwei Dinge, die habe ich dir gesagt, die hatten aber nichts mit euch zu tun.
Ach so, ja gut, man war dann auch mit den Dienstleistern, wenn man es mal so nennt, da einzelne Sachen sind, gut, das ist, aber
der hat auch viel mehr Schmerz. Ihr hattet eine wundervolle Hochzeit. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen und ihr habt einen wunderbaren Tanz aufs Parkett gezaubert.
Ich war auch froh, als er vorbei ist. Und das Schönste ist, ich muss jetzt nicht mehr tanzen. Ich muss sehr ordentlich üben. Ich muss auch sagen, es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet hatte. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist dann auch so schön, ist es auch wieder nicht. Und vor allem bei diesen Drehungen, da waren ja 2 drin, ohne Scheiß. Die erste ging immer und bei der zweiten, mir wurde irgendwie, ich bin jetzt auch schon ein alter Mann, früher auf dem Kirmes da, auf dem Rosamer Herbstfest da schön immer drehen. Und jetzt wird mir bei so einer irgendwie so, boah, ich habe mir jetzt mal gedacht, wow, erstmal kurz 2 Sekunden gerade stehen und dann würde mir echt ein bisschen, das Drehen ist irgendwie...
Du hattest da war noch nicht gut. Viel Intus, ne?
Nee. Nein, das war auch beim Üben.
Okay.
Mal, also mit Alkohol war es, glaube ich, sogar deutlich besser.
Vielleicht hast du einen konstanten Pegel, ich weiß nicht.
nee, das war beim Üben immer viel schlimmer. Also dann in echt habe ich es
nicht bekommen. Nee, ich habe das sogar super hinbekommen, obwohl Sarah hat ja auch ein
üppiges Kleid.
Leiter, ja. Nein, ihr habt das schon sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank.
Nee, sehr schön, dass du auch dabei warst, natürlich. Sehr selbstverständlich, aber trotzdem, du hast auch eine tolle Rede gehalten.
Bleibt nicht aus.
3 Reden gab's, waren alle 3 gut.
Ja.
Ich war auch mit meiner zufrieden.
Ja, das war.
Ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich wollte das relativ, klingt jetzt, kann man auch sagen, Mensch, der Lochner hier nicht vorbereitet. Also ich habe mich vorbereitet, aber ich habe das irgendwie sehr lange so auf mich zukommen lassen.
Ja.
Weil ich wollte es auch so ein bisschen, nicht spontan, aber ich wollte so ein bisschen, dass ich jetzt da nicht, weißt du, 3 Wochen dran sitze und da jedes Wort so, sondern ich wollte auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen zu mir kommt und auch noch so ein bisschen spontan. Das
war gut.
Und es hat Gott sei Dank gut funktioniert. Hätte auch schief gehen können. Ja.
Verstehe.
Es gibt auch tolle Bilder von uns. Wir mal schauen, wo wir die mal irgendwann posten. Also wirklich, ich habe sie dir auch noch, ich habe dir 2, 3 geschickt. Die Bilder sind auch noch nicht komplett fertig.
Ellen wartet schon.
Ja, ja. Nee, es kommen noch quasi so, aber ich kann euch schon mal ein paar schicken und ich weiß nicht, wo wir die posten. Vielleicht posten wir sie auch hier auf dem Kanal, ich weiß nicht. Können wir uns mal überlegen.
Einmal Vlogger. WeTransfer hier einfach
zum Download dann. Nee, aber es sind wirklich tolle Bilder dabei. Ja. Also die irgendwie paar sollte die Welt auch mal sehen.
Ja,
sehr schöne Bilder. So, jetzt zwei Sachen muss ich loswerden, bevor ich ein bisschen Reisebericht mache. Also ich bin in meinen ganz komischen Bubbles auf TikTok, das ist immer ganz schlimm, wenn man da mal drauf ist und dann guckt man irgendwas nur 10 Sekunden. Also diese Chloe Kelly Bubble da, da sind wir glaube ich alle drin, diese englische Fußballspielerin, die das ist wirklich Cringe-Level des Grauens, aber es ist auch irgendwie geil. Also mit ihrem, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen.
The first time was so nice, we had to do it twice.
Sie ist jetzt doppelte Europameisterin, ja, oder? Bei Arsenal spielt sie, glaube ich.
Ich weiß.
Ja, aber sonst, ich hab nicht Frauenfußball geguckt, keine Sorge. Aber das, daran kommt man nicht vorbei. Aber man muss sagen, der Frauenfußball ist besser geworden. Ich finde das zwar auch lächerlich jetzt, diese so, oh, das ist ja fast so gut wie bei den Männern. Also ich muss sagen, ich verspüre gar keinen Need, mir das anzuschauen, aber man muss mal fairerweise schon sagen, das Niveau ist schon deutlich besser geworden. Aber ich guck's mir trotzdem nie an.
Naja, man muss fairerweise sagen, ich glaube, es gibt keine Sportart, die versucht wurde, von den öffentlich-rechtlichen Medien derart gepusht zu werden. Naja, ist ja so.
Ja.
Es ist ja, es ist unfassbar, wurde das in den letzten Jahren medial gepusht. Und am Ende sind die, sprechen die Zahlen ja für sich. Es ist immer noch
hoch. Ja, es gab schon mal zwischen, bei den deutschen Spielen habe ich mal nur irgendwie gehört, so 10 Millionen oder so, das ist dann schon, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist schon. Es gab ja auch dann, es ist schon lustig, dann haben Leute überhaupt gefordert, oh, warum gibt's jetzt hier kein Public Viewing und so, wo ich mir denke,
also. Gab's ja in München.
Echt? Gab's wirklich?
Ja. Okay. Es gab in München, also.
Wie viel waren da?
Also, okay, jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen.
Oh, jetzt.
Wir waren mit Freunden.
Beim Public Viewing?
Nein.
Okay, jetzt muss er aufpassen, dass er sich nicht verquatscht hier.
In der Innenstadt, wir waren irgendwo was essen. Und dann,
oh, jetzt,
mit wem war das nochmal? Das war eine Person, die noch nie in München war. Und dann habe ich gesagt abends,
Chloe Kelly,
komm, wir gehen noch kurz zum Marienplatz. Wer war das? Oh. Und dann sind wir so zum Marienplatz und dann habe ich gesehen, hä, warum ist das so voll? Und dann war da was aufgebaut und das war kurz vor Frauenfußball dann wohl. Und da waren auch welche mit Trikots, aber das war sehr leer.
Okay. Ja.
Ich meine, auf dem Marienplatz in München gab es Public Viewing für Frauenfußball.
Okay, ja, spannend, weil da haben sie ja so viele beschwert, warum gibt's das nicht und so. Gut, das ist immer schwer zu sagen, was fängt an, die Nachfrage oder das Angebot? So.
Wie entsteht ein Hype?
Ja, so. Aber ich glaube jetzt, der Hype wäre relativ schwierig. Aber man muss natürlich auch mal eins sagen, zum Beispiel beim Tennis, das kannst du beim Fußball halt so wahrscheinlich nicht lösen, aber beim Tennis ist es Wimbledon. Und da spielen ja Herren und Damen zugleich. Das ist halt irgendwie einfach ein cooleres Event.
Ja.
Ich muss auch sagen, Damen-Tennis, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, das kann man sich gut anschauen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da schalte ich ein, aber wenn das zwischendurch halt mal läuft, weil gerade irgendwie kein Herrenspiel ist, dann guckt man sich das halt mal 10 Minuten an und denkt sich, ja, das ist okay, also finde ich ganz gut. Also das finde ich halt einfach bei Tennis zum Beispiel schon, dass das Niveau einfach schon deutlich höher, einfach jetzt, wenn ich mir das anschaue, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball. Das ist einfach irgendwie, da hast du schon das Gefühl, okay, das ist wirklich Weltklasse jetzt.
Wobei,
ich bin schon wirklich gut. Ich glaub, also jetzt die Top-Spielerin.
Ich glaube, Serena Williams hat mal gesagt, dass sie auch gegen Andy Murray 6-0
spielen würde. Ja, natürlich. Ja.
Es wäre wahrscheinlich auch so, ist ja normal. Ich frage mich manchmal, warum so krampfhaft dann versucht wird, sich so auf Frauenfußball, auf Fußball einzuschießen. Es gibt doch super viele andere Sportarten, die noch nicht so belastet sind. Aber ich meine, der Fußball.
Ja, Leichtathletik ist ja auch zum Beispiel, das gucke ich jetzt generell nicht, aber das meine ich, das ist irgendwie, gerade beim, vielleicht wird es beim Fußball so probiert, weil es halt einfach nicht funktioniert.
So, ja, aber zum Beispiel Leichtathletik ist auch ein gutes Beispiel. Wenn ich Olympia gucke, ganz ehrlich, das ist mir vollkommen, ich gucke jeden Wettbewerb gerne. Ob das jetzt Frauen oder Männer
sind. Ja, das meine ich. Das
ist mir eigentlich vollkommen egal.
Aber irgendwie ist das Event da halt auch da, weißt du, das fehlt halt da, dann ist halt Frauen-EM, Herren-EM. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sinnvoll wäre, das zusammenzulegen, aber Olympia ist halt auch so ein Gesamtevent, wie Wimbledon halt. Das stimmt schon.
Aber ja, es ist ein echt leidiges Thema und man kann sich da irgendwie nur vergaloppieren, aber nochmal, es wurde versucht zu pushen wie bekloppt im deutschen Fernsehen und scheinbar funktioniert es immer noch nicht.
Ja, es ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ich vorhin sagen wollte. Abonnieren lohnt sich natürlich jetzt doppelt, weil Frank wird auch regelmäßig kommen, denke ich.
So ist der Plan jetzt erstmal. Was alles entsteht, mein Gott, wenn uns das jemand vor 2 Jahren hier gesagt hätte, hätten wir auch gesagt, niemals. Jetzt schauen wir mal.
So, Japan. Bericht. Eine Sache noch vorweg, was ich wirklich spannend finde, also Reisen, das ist mir eigentlich in den letzten Tagen mal klar geworden, ist auch heutzutage wirklich ein Intelligenztest. Nee, wirklich. Also wenn ich sehe ständig, und ich muss sagen, ich kann mich daran gar nicht satt ekeln, ich sehe jetzt ständig die zweite Bubble Bibione-Content auf TikTok, wo Leute dann einfach, also das ist ja, ja, an der Adria da halt so, und das ist halt so ein Ort. Ich glaube, ich war da mit meinen Eltern auch einmal vor 30 Jahren, als ich noch ein Kind war. Und das ist ja schon so für Deutsche anscheinend so ein Ort, wo man hinfährt.
Ein Sehnsuchtsort.
Ein Sehnsuchtsort. Und wenn ich das dann immer sehe, wie das so dargestellt wird, so die Leute so, oh, die fahren dann 12 Stunden mit dem Auto von Norddeutschland nach Italien. Und dann gehen die da halt wirklich in so eine Schimmelbude und zahlen da dann auch noch, neulich habe ich sogar mal einen Preis gehört, also wirklich, das ist ein, das ist, das kann ich nicht anders sagen, das, das sah aus wie ein Obdachlosenheim. Also wirklich, also wo du wirklich, wenn ich dir jetzt 5000 Euro bieten würde, dass du da eine Nacht bleibst, dann würdest du sagen, sicher nicht. Und ich würde es auch nicht machen. Und da zahlen die dann irgendwie so noch 200-300 Euro für eine Übernachtung und das ist ja auch nicht billig da. Und dann posten die, oh, Bella Italia, und du siehst halt einfach einen Parkplatz und es ist, ist wirklich, also das hat mit Italien so viel zu tun wie Italo-Woche bei
Frauen mit,
ja, wobei bei Aldi, ja. Bei Aldi, wobei da ist das Essen wahrscheinlich sogar noch besser. Naja, da gibt's ja auch vielleicht schöne Flecke, aber trotzdem, ich denke mir so, warum macht man das? Und vor allem, jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja jetzt überheblich vom Lochner, das, die können sich nicht mehr leisten. Aber das kostet ja auch Geld. Und das finde ich so krass, dass du da ja wirklich auch richtig Geld bezahlst. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie umsonst wäre oder saubillig ist, sondern das kostet ja auch richtig Geld. Und da denke ich mir, da gibt's so viele schöne Flecken auf der Erde, auch ob das jetzt in Italien ist, da muss ich jetzt auch nicht irgendwie nach Asien fliegen, ob das in Italien ist, ob das sogar in Deutschland ist, ob das in Österreich ist, es gibt so viele tolle Sachen. Und heutzutage das rauszufinden mit Google-Bewertungen, mit es gibt Airbnb und was weiß ich, das ist ja noch nie so einfach gewesen. Und da denke ich mir schon, wie viele Leute da einfach so eine Scheiße machen. Das ist, ich finde das irgendwie ganz faszinierend. Gut, denen gefällt's vielleicht auch, aber ich find's trotzdem irgendwie, ich versteh's nicht. Aber
ich
glaub, gut.
Ich glaube, gerade der Deutsche ist ein krasses Gewohnheitstier. Der ist ja schon sauer, wenn er sein Zimmer vom letzten Urlaub in dem Hotel nicht mehr kriegt. Sondern viel ist auch Gewohnheit.
Ja, aber es gibt ja schöne Zimmer und es gibt hässliche Zimmer.
Ja, aber wenn du die Hässlichkeit gewohnt bist, ja, gut, dann
das stimmt.
Dann liegt in dieser Gewohnheit auch...
Das stimmt schon. Ein dummer Mensch weiß ja auch nicht, dass er dumm ist, weil er hat ja gar keine Referenz. Er weiß ja gar nicht, was schlau ist, sondern so. Er ist halt...
Das ist jetzt sehr abge... Also nicht falsch verstehen. Ja, nee. So. Du hast recht. Das Budget ist erstmal zweitrangig. Natürlich spielt das Budget eine Rolle, wie man seinen Urlaub gestalten kann. Aber man kann auch mit relativ schmalem Budget echt schön
total
mittlerweile das machen. Ich glaube... dass viele Menschen, das sage ich, also der Deutsche ist ja so, wenn der Deutsche ein Haus sieht, ein schönes Haus vom Freund, ist der Deutsche der Erste, der sagt, oh, aber die Heizkosten sind hoch.
Das ja, ist, die Fenster will ich nie alle putzen.
So, nee, das ist halt so, das ist unsere Volkskrankheit, die wir haben. Wir versuchen halt, wir achten schon sehr krass auf den Preis und versuchen das immer alles zu machen. Ich glaube, die meisten Leute sparen falsch.
Ja.
Sparen falsch, weil sie sich selber nicht wertschätzen in dem Prozess. Die nehmen sich jeglichen Komfort. Und dann sparen sie nicht mal. Das ist ja der Witz an.
Ja, genau, das ist so.
Aber ich sehe das so häufig, wenn es dann so um Urlaubsreisen geht mit Freunden oder so. Mhm. Dann, wie kommen wir da hin? Okay, es muss nicht Lufthansa sein, es kann was anderes sein. 2 Stunden im Bus mit Flügen, scheißegal, habe ich auch Fan. Aber dann geht's los. Ja, lass uns doch den Flug um 3 Uhr nachts nehmen. Weil der kostet 23 Euro weniger als der um 12 Uhr mittags. Dann hast du eine Diskussion und du weißt, du sparst dir 23 Euro. Die Kosten, die du hast, sind aber locker 500 Euro, weil der erste Tag ist schon im Arsch und all diese Punkte. Weißt du? Und das siehst du so häufig, das siehst du auch beim Essen. Hast du das so häufig dann so, wo gehen wir hin, in welches Restaurant, dann werden da die Pasta-Gerichte verglichen. So mit Tier 2. Nonsense.
Wahnsinn.
Das ist aber noch mal ein Thema, das sollten wir noch mal. Ich behaupte, dass 99% der Deutschen falsch sparen, langfristig gesehen.
Und es ist halt wirklich faszinierend, wenn man, gut, jetzt muss man sagen, meine Frau fuchst sich da auch rein, aber das ist dann halt auch ein Intelligenztest, ob du dann, wie halt bei vielen Sachen im Leben, du kriegst halt dann das, was du reinsteckst. Jetzt könnte man sagen, das ist natürlich viel investierte Zeit, das macht dir aber auch Spaß. die guckt dann hier, ah, das Hotel ist jetzt wieder billiger geworden und hier, da ist das Restaurant und so. Das ist für sie auch irgendwie so Hobby. Das muss man auch sagen, das ist dann auch ein bisschen Arbeit, aber sie macht das gern und dann findest du halt wirklich viele geile Sachen. Und wir waren jetzt in Tokio im Four Seasons, das ist ja wirklich top. Ich glaube, wir haben 500 Euro die Nacht gezahlt und das ist wirklich, also das ist top, top. Also natürlich gibt's immer noch bessere Hotels, aber das ist wirklich top, top. Also da gibt's nichts zu beanstanden und wenn ich mir dann überlege, weißt du zahlst dann für irgendein Dreckshotel irgendwie dann 200, 300 Euro die Nacht und dann legst du ein bisschen was drauf und bist halt wirklich, also ja, da gibt's wirklich nichts zu mäkeln. Das sind dann so, das sind dann schon Preise, das finde ich absurd. Weißt du, das ist ja nicht so, dass das Zehnfache kostet. Und auch, gut, man muss natürlich auch sagen, Japan ist gerade attraktiv von den Preisen her, weil der Yen ja relativ schwach ist. Das ist schon, früher war das ja unbezahlbar. Also Japan war ja sowieso, das wissen ja die meisten von euch sicherlich, in den 80er Jahren mal komplett gehypt, mit, auch mit dem Börsencrash dann und alles. Also das ist schon Wahnsinn, das ist natürlich schon ein bisschen her. Aber mittlerweile, das ist schon, ich würde mal sagen, Tokio ist ja schon günstiger als München. Kommt immer drauf an, was man macht, aber es ist schon Preisniveau attraktiv. Und ich habe eine ganz spannende Sache dabei, wir waren ja auf den Amami-Inseln. Da fliegst du runter, also von Tokio oder von Osaka kommst du hin, du kommst halt nur von Japan hin, also kannst jetzt nicht von München hinfliegen natürlich oder von woanders, fliegst dann so 1,5 Stunden Richtung Süden und das ist so über Okinawa. Und ich habe auch erstmal gedacht, Amami-Inseln kannte ich nicht, hat auch die Frau rausgefischt vor ein paar Monaten. Und ich habe halt auch gedacht, Mensch, da ist wahrscheinlich der Hund begraben, da sind halt vielleicht 2, 3 Restaurants auf der Insel und ja, das war's dann und 2, 3 Hotels. Da ist auch so gesehen der Hund begraben, das ist schon ländlich, da ist jetzt auch nicht so viel los, aber trotzdem unter dem Strich ist da viel los. Also allein schon Straßenverkehr, da leben insgesamt über 100.000 Menschen.
Krass.
Ist nicht eine Insel, sondern sind so 2, 3. Das ist so eine Inselgruppe, so eine kleine. Ist ungefähr so 10-mal so groß wie Santorini, also dann auch gar nicht mal so klein. Mhm. Und da sind schon viele Restaurants und da machen halt vor allem sehr viele Japaner Urlaub. Also es ist schon wirklich was los, aber es sind halt jetzt wenig so richtige Touris, wie wir sie kennen. Und ich war da echt beeindruckt. Da gibt's auch, die machen Craft Beer auf der Insel. Da gibt's da Soju. Das kann man sich so ein bisschen, wie erklärt man das? Kann man sich so ein bisschen wie Sake vorstellen. Ist in der Regel ein bisschen stärker. Wird aus braunem Zucker da gemacht. Da gibt's auch zig Destillerien auf der Insel und so. Also, da ist echt was geboten. Aber halt trotzdem noch sehr naturbelassen. Da sind wirklich zig Strände. Da bist du auch teilweise an den Stränden alleine und so. Also wirklich, wirklich toll. Und da ist es echt günstig.
Wie würdest du so Verhältnis, wie viele Japaner auf einen Touri? An den Stränden?
Ja, auf 20 Japaner vielleicht ein Touri. Krass. Oder auf 30.
Ich kannte die Inseln auch nicht, muss ich sagen.
Ja, also kennen die meisten wahrscheinlich.
Die Bilder waren extrem schön da.
Was ganz cool ist, weil viele gesagt haben, oh, das Wetter war ja total mies. Ja, da war gerade Taifun, da geht jetzt schon mal die Story los. Also, als wir hingeflogen sind von Tokio, wir waren erst in Tokio, dann sind wir auf die Amami-Inseln geflogen. Dann ging's schon los. Taifun. Mal schauen, ob das Flugzeug starten kann. Hat alles funktioniert, waren wir dort, aber Wetter erstmal richtig scheiße. Also halt Regen und windig und sehr, ja, schwankend. Aber ich finde das auch ganz cool auf solchen Inseln, weißt du, wenn das so richtig drin hängt, die Wolken. Es war trotzdem 30 Grad, es war super angenehm. Aber da fing's schon mal an. Dann wurde das Wetter immer besser, dann hatten wir auch wirklich top Sonne zwischendurch. Und dann wurde es richtig spannend beim Rückflug. Denn letzter Tag, so 10 Uhr vormittags, wir waren nochmal am Strand, Rückflug, wir mussten dann wieder nach Tokio, 14 Uhr ungefähr. Dann kam so ein Emergency Alert aufs Handy, so gelbes Warnzeichen, alles auf Japanisch. Weißt du überhaupt nicht, was das ist. Haben wir halt übersetzen lassen, dann steht da irgendwas von Tsunami. Dann habe ich erstmal gar nicht gerafft, weil ich war noch so im Taifun, was ja jetzt nicht schlimm ist, sondern es ist halt ein Tiefdruckgebiet. War ich irgendwie noch so im Taifun-Modus und haben mir gedacht, naja, wann kommt da jetzt schon wieder eine Warnung? Und dann, ah ja, Tsunami ist ja was anderes. Scheiße. Tsunami kann auch relativ schnell gehen. So zieht sich ja das Meer erst so zurück, theoretisch, und dann erstmal ganz ruhig und dann kommt die Klatsche. Dann sind wir erstmal so, ja gut, wir waren im Auto, lass uns erstmal kurz Berg hochfahren, schadet vielleicht nicht. Waren wir da oben, haben dann geguckt. Ich habe auch gesagt, ja komm, das Meer ist total ruhig so. Und dann so, ja, das kann aber schnell gehen. So, ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass mal kurz warten. Dann kamen aber auch Autos entgegen und so, haben gesagt, komm, fahren wir zum Hotel, fragen die mal, wie sieht's aus. Sind wir ins Hotel, alles ruhig. War dann aber schon, man hat schon so ein Wägelchen da gesehen, also so ein gelbes, so ein Verkehrswägelchen, so sah das aus. Und die sah so aus, als würden die da irgendwas messen oder so am Meer. Also hat man schon gemeint, ah, okay, vielleicht ist da was im Busch. Dann haben sie im Hotel gesagt, ja, nee, Meer ist ruhig und halt vom Wasser wegbleiben und vor allem beim Flughafen von der Südseite, da ist es rougher so. Dann haben wir gesagt, Mensch, Flughafen, nicht gut. Hoffentlich kommen wir hier weg. Und dann ins Zimmer gegoogelt, ah, Erdbeben in Kamtschatka ist es, glaube ich. Stärke 8,8, geht ja nur bis 10. Und stärkstes seit Fukushima. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Und dann ging das Ganze so los. Dann habe ich sogar Bloomberg-Push-Meldungen bekommen, hier Erdbeben. Dann ging es los. Trump-Tweet, Hawaii betroffen und alles. Die ganze, einige von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Hier wahrscheinlich jetzt nicht so, weil Deutschland war jetzt natürlich nicht betroffen. Aber da war schon richtig was los und auf Hawaii war dann auch Panik, weil die dann auch auf die Berge,
ja, ja.
Dann lief im japanischen TV, lief halt auch ständig so Live-Übertragungen, dann hier so die Schätzungen, wird's jetzt 3 Meter Tsunami, wird's 6 Meter und es sah halt irgendwie ein bisschen lächerlich aus, weil man hat halt die Live-Bilder gesehen von, es sollte erst quasi im Norden treffen, dann hat man da gesehen, dann kamen halt so Miniwellen, waren halt irgendwie so 30 Zentimeter und ich habe mir auch gedacht, naja, das geht ja noch. Und da waren die Prognosen recht wild. Unterm Strich ist dann echt, Gott sei Dank, nichts passiert. Wir sind dann nach Tokio geflogen und dann war da auch schon teilweise hieß es, ja, der Zugverkehr wurde eingestellt. Bei Tokio krass. War quasi noch so an der Grenze, so dass es halt da auch noch so hätte kommen können sollen. Und ja, das war schon ein bisschen, es war schon ein bisschen nervenaufreibend, weil du denkst ja halt erstmal, okay, scheiße, jetzt kommst du erstmal von der Insel nicht weg. Gut, hat funktioniert. Dann Tokio, fliegst du quasi Richtung Tsunami, auch nicht so gut. Und dann sind wir weitergeflogen, ging alles gut von Tokio nach Seoul, dann nach Südkorea. Da waren wir dann sowieso safe, weil das liegt ja dann viel weiter links und quasi, also da hätte sowieso gar nichts passieren können. Aber es war schon wild. Also krass. Gutes Timing.
Nee.
Aber am Ende, Gott sei Dank, wirklich, es ist ja...
Also gab's, also hast du gespürt, dass die
Erdbeben? Nee, gar nichts. Nee, das war ja schon weit weg. Also das war ja, also vom Erdbeben waren wir ja sehr weit weg, weil du Kamtschatka ist ja quasi hier so oben, dann kommt ja irgendwann hier Japan und dann waren wir ja noch mal weiter unten.
Okay.
Also da gar nichts gespürt.
Krass.
Und also deswegen haben wir auch nichts mitbekommen und dann haben wir erstmal durch Google dann und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist mal ein
gutes
Timing hier.
Gutes Timing.
Aber es ist ja
ein bisschen Nervenkitzel.
Bisschen, ja.
Zum Start
ich habe mir auch gedacht, wenn der Flieger aus Tokio abgehoben ist, wenn dann unten so die Welle kommt, hätte ich gesagt, das wäre richtig Hollywood-reif gewesen, aber nein, Spaß beiseite. Das ist richtig. Weißt du, wie groß so Tsunamis werden können? Also wie hoch? Ich habe das gar nicht geglaubt.
Was war damals Fukushima?
Ja, Fukushima war, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich glaube, das waren vielleicht so 10, 6, 10, 15 Meter so. Ich glaube, Thailand waren so damals diese Riesenkatastrophe, ja. 2004, glaube ich. Ich glaube, das waren so 15 bis 30 so. Aber das geht angeblich, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber die größten Tsunamis, viele in Alaska übrigens, wusste ich auch nicht.
Ja, da ist halt keiner.
Auch schon mal vor 200 Jahren. Also das geht dann irgendwie angeblich so Richtung 300 Meter oder so. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe da mal gegoogelt und ChatGPT gefragt. Also das, ich weiß nicht, ich kann mir 300 Meter nicht vorstellen, aber also 30 Meter ist ja schon völlig irre.
Ja, es ist so krass.
Ist so, also ich finde auch Wasser gruselig, also so offenes Meer. Wenn ich mir so vorstelle, du wirst jetzt aufs offene Meer irgendwo im Ozean so, du bist da jetzt einfach und da ist nichts. Da würde ich Standepede sterben wollen.
Ja, das ist
das
ja
mein Horror.
Es gibt einen Namen für diese Phobie, die habe ich auch. Ich würde niemals im offenen Meer irgendwo, also ich finde das ganz schlimm, ganz schlimm.
Auch ganz krass.
Weil du bist ja safe das schwächste Glied in der Kette.
Und du kannst dich ja irgendwie nicht mal umbringen, weißt du, du kannst Salzwasser schlucken, aber du bist dann da einfach.
Ganz Horrorvorstellung.
Nee, wow.
Generell ist das ja so, dass zum Beispiel in Istanbul habe ich mitbekommen, da sagen ja alle Geologen, da wird ein krasses Erdbeben kommen. Also
irgendwann mal,
ja,
oder?
Also ja. Eigentlich wartet nur noch gefühlt die ganze Welt, dass es da mal richtig, richtig
krass. Weil da die Erdplatten da auch
richtig,
so.
Richtig, ja. Das sind ja Asien, Europa. Das ist ja, also, und da leben 20 Millionen Menschen. Und die machen das schon so, das ist jetzt bei meinem Großonkel dort, in den alten Wohnungen, da ist ja auch viel alte Immobilien, die werden abgerissen.
Mhm.
Und die Leute, also die werden einfach abgerissen.
Ja, weil die haut's ja komplett weg sonst.
Richtig, du hast einfach Pech gehabt. In der Zeit kriegst du vom Staat eine andere Wohnung, musst dann da einfach rein.
Mhm.
Und dann wird das neu gebaut und dann kannst du wieder zurück. Und der ist gerade in so einer Zwischenwohnung. Und die ziehen das einfach knallhart durch. Aber selbst mit modernster Technik, wenn es so knallt, wie die Geologen sagen, Also das ist in manchen Regionen auf der Erde, auch wenn der Meeresspiegel steigt und so, da gibt's ja diese Inseln, wo man sagt, okay, wir wissen, lange geht's nicht mehr, dann man weiß, dass eine Katastrophe kommt, man kann aber nichts machen, weil die Natur dann halt doch unfassbar mächtig ist. Und irgendwie ist diese Macht der Natur, irgendwie hat das auch was Faszinierendes.
Ich habe mir das auch gedacht, weißt du, irgendwie hat alles seinen Preis. Also du hast dann so Inseln, wie jetzt auf der Mami-Insel, es gibt ja auch viele andere, die so unfassbar schön sind. Du hast da auf den ersten Blick Paradies. Aber es hat halt auch echt viele Nachteile. Also das könnte man sagen, der erste Nachteil ist schon mal, du bist abgeschieden, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern du hast halt dann irgendwie, du bist schon sehr exponiert. Das Lustige ist, ich habe, als wir da rumgefahren sind auf der Insel, so am ersten Tag war das, weil da war schlechtes Wetter, haben wir gesagt, komm, fahren wir mit dem Auto mal die Insel ab, bist du vom Süden, von Norden bis Süden so 1,5 Stunden gefahren. Und dann habe ich noch gesagt, irgendwie auf so einer Insel, das ist schon ein krasses Gefühl, so im offenen Meer, du fühlst dich schon sehr exponiert. Und dann 3 Tage später kommt da die Tsunami-Warnung. Das ist schon irgendwie so, das ist schon was anderes.
Ja, es ist ein Getaway, aber es ist auch Knast.
Ja, es ist so, du bist halt wirklich so ein klein, du fühlst dich so wie so ein richtig kleines Würstchen da auf deiner, ja, bist du auch wirklich. Und das ist schon krass, es hat halt alles irgendwie so seinen Preis.
Ja, das ist so.
Oder fast alles.
Vielleicht. Aber sah auf jeden Fall sehr schön aus und klingt auch so von der Flora und Fauna sehr, sehr spannend.
Ein Problem auch noch, die Gefahr einzuschätzen ist schwer, aber da gibt's auch giftige Schlangen. Ich muss sagen, da muss man sich schon irgendwie dran gewöhnen, weil es ist da natürlich schon sehr naturbelassen. Also du hast dann dein Hotel, aber trotzdem, das war auch top, top. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da gibt's viele Bilder, Stories und Videos. Also das können wir jetzt hier nicht alles ausführlich behandeln. Gerade optisch, ich kann nur davon erzählen, aber top Hotel. Aber trotzdem, du hast halt überall irgendwelche Büsche und so. Und es gibt halt giftige Schlangen auf der Insel. Da, wo die Menschen jetzt leben, eher nicht so. Die
haben da keinen Bock drauf in der Regel.
Ja, aber es ist halt trotzdem, es ist schon irgendwie, es ist schon was anderes, als wenn du jetzt bei uns in den Wald gehst.
Das ist krass. Ich meine, wir leben hier in Deutschland wirklich in einem, ich weiß gar nicht, ob die, ihr Klugscheißer, gibt es mehr Flecken auf der Erde, wo giftige Tiere sind, als wo keine sind? Also ist eher Deutschland, das Land Deutschland, hier gibt es auch dann wahrscheinlich ein paar giftige Sachen, aber jetzt tödlich, wüsste ich jetzt nicht, ob das in Deutschland tödlich ist.
Kann ich mir
hier
nicht vorstellen.
Ob das die Mehrheit ist an Ländern oder an Fläche? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben wir hier in Deutschland schon, was das angeht, großes Glück.
Ja, ich würde mal sagen, vielleicht, es könnte sogar so 50-50 oder so sein, weil du hast halt, also Europa ist ja relativ safe. Nordamerika, gut, da wird schon, aber das geht auch noch. Gut, Südamerika wird dann, aber halt Afrika und Asien sind halt.
Wobei ich glaube, man macht sich zu viele Gedanken. Klar, wenn du hier in Deutschland in den Wald gehst, brauchst keine Angst haben, da wird nichts passieren. Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn da ein Wildschwein ist, was gerade Kinder hat, dann hast du ein Problem. Aber sonst.
Ja, oder dass dich ein Fuchs beißt oder aber
ja, oder der,
schon sehr, sehr.
Oder der böse, böse Wolf.
Ja.
So, aber eigentlich kann dir nichts passieren.
Beim Wolf meinte ich, Füchse sind ja nicht so wirklich gefährlich, Füchse, oder?
Ja. Trittst weg.
Ja, ja.
So. Du hast, aber als wir zum Beispiel in Kenia jetzt waren, da, ich konnte ja kein Auto mehr fahren, weil du sitzt da immer, dann haben wir auch diesen zu Fuß gemacht. Mit den Masai Mara Leuten. Nee, so hieß die, mit den Masai. So. Und die haben uns dann auch immer gesagt, vorher zieht dicke Schuhe an und hohe Schuhe wegen den Schlangen und so, weil du gehst ja durch den Busch und die sind da barfuß rumgelaufen.
Ja.
Weil die haben halt schon so einen Blick, aber als die barfuß, dann irgendwann denkst du dir halt, weißt du, erst so bei jedem Gebüsch denkst du so, oh.
Und ich glaube, die haben da aber auch eine andere Einstellung dazu.
Ja, die Tiere haben ja auch keinen Bock auf dich.
Ja.
Die Tiere hauen ja ab.
Also was ich zum Beispiel gruselig finde, dass die, also jetzt hier auf Amami, das habe ich ja vorher gesagt, dieser Sotschu zum Beispiel, da gibt's ja viel so Zuckerrohr und da leben die halt auch gerne. Und ich finde es dann schon faszinierend, dann wenn da so alte Leute, wo du dann siehst, die stehen da so im Feld, aber du merkst irgendwie, die haben da auch, also irgendwie, die haben eine ganz andere Verbindung zur Natur. Ja,
klar.
Also die, ich glaube, die denken sich ja dann im Notfall, ja, wenn da halt eine Schlange ist, dann ist es halt so. Das ist schon irgendwie auch anders. Also wenn ich das schon gesehen habe, oh Gott, wenn da jetzt so durch dieses Feld da durch, da stirbst du ja 1000 Tode.
Aber die Tiere wissen nicht, dass du Angst hast, weil du bist viel größer.
Ja, das ist klar. Aber die Schlangen angriffslustig angeblich. Da gibt's ja auch noch welche, die sind super scheu, und da gibt's ja auch welche, die so ein bisschen...
Ja.
Die größte Gefahr im Endeffekt ist, wenn die auf Futtersuche sind, dass die halt quasi, kommen halt unfreiwillig in dein Haus oder, und das ist natürlich nicht so geil, weil dann, wenn du da eine Begegnung hast, dann
unschön.
Da kann die Schlange dann halt auch nicht mehr abhauen im Endeffekt. Dann.
Aber ganz ehrlich, wenn man durch einen Schlangenbiss stirbt, ist auch schon
irgendwie
tot.
Cool, oder?
Der hat was.
Ich hatte ja vor, mit Schlangenbiss im Tsunami zu sterben, aber das wurde mir leider verwehrt.
Okay, Indiana Jones.
So. Naja, was mir schon auch klar geworden ist, es ist schon interessant, wenn man in Asien ist. Also wenn man dann auf Deutschland zurückblickt, es ist so ganz zweigeteilt. Auf der einen Seite muss ich sagen, bin ich schon echt bedient. Da muss man schon sagen, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Also
hier jetzt.
Ja, also es fängt schon mit so Kleinigkeiten an. Wieder der Klassiker, das habe ich schon öfter erzählt. Ich glaube, ich schreibe jetzt auch mal einen Beschwerdebrief an den Flughafen München. Es ist wirklich, du kommst in München an, spätestens die zweite scheiß Rolltreppe funktioniert nicht. Dann kommst du zu diesem scheiß Gepäckband, dieses Mal wieder. Ich kann es mir logisch nicht erklären. Es dauert eh schon lang. Dann kommen 5 Koffer und dann passiert 20 Minuten nichts mehr. So, was passiert da? Und das ist halt schon so krass bei uns. Es ist auch kein Schwein da. Also in Japan, das ist schon übertrieben. Das ist so, das beschreibt Japan, glaube ich, am besten. In Tokio, Gepäckband, Koffer kommen und da steht eine Dame und nimmt jeden Koffer, der da kommt, quasi nimmt sie und federt ihn quasi so ab und geleitet ihn, dass er schön aufs Band fließt. Bei uns ist, das erwarte ich ja nicht, aber bei uns, da ist gar keiner. Das war letztes Jahr als, ist das Terminal 1 oder 2, weißt du, wo diese automatische in München, dieses kleinere, wo dann immer der Koffer hochfährt, dann wartet der, bis quasi Platz ist und dann fährt er rein. Das funktioniert halt auch so mittelmäßig. Da haben sie die Koffer dann komplett gestaut und es ist einfach, weißt du, es ist kein Schwein da. Dieser Flughafen München ist irgendwie, der ist nicht menschenleer, aber es kümmert sich gefühlt gar keiner mehr um irgendwas. Also das ist auch teilweise bei uns so absurd. Also der Wirtrat, so Effizienz, die ist dann völlig deplatziert irgendwie und andere Sachen sind, die massiv effizienter gemacht werden. Da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, da. Also sind wir bei unseren Beamten und Bürokratie oder sonst was. Also es ist teilweise bei uns so völlig wirr.
Ja, es hat sich, also in Deutschland, wir hatten das ja schon häufiger, dass wenn du mit irgendwem zu tun hast, andere Unternehmen, Dienstleistern, du gehst ja mittlerweile schon immer vom Worst Case aus.
Ja, das ist
und
wirklich so.
Er trifft ja auch häufig ein. Das muss man ja leider sagen. Das sind zwei Dinge. Es hat sich in Deutschland eine Kultur etabliert, in dem keine Verantwortung mehr übernommen wird. Niemand fühlt sich mehr verantwortlich für irgendwas bei diesen Dingen. Auch am Flughafen, das ist ein gutes Beispiel. Weil
da ist ja gar keiner, weißt du, da kann sich gar keiner, das meine ich.
Das ist die Endstufe.
Ja, ja.
Das ist die Boss-Endstufe von der Entwicklung, die wir haben, ist der Münchner Flughafen. Nein, nein, ist so. Weil du hast nicht mal mehr Leute, bei denen du dich beschweren kannst.
Genau, das ist wirklich so.
Das ist, bleib zu Hause und schlaft. Das ist die Kultur, die Arbeitsmoral, in der wir uns hinbewegt haben. Und ich glaube, das kann man auch relativ leicht erklären. Wir haben Bullshit-Konstrukte geschaffen in Unternehmen und bei Dienstleistern, in dem der Einzelne keine Verantwortung mehr trägt. Das deutscheste aller deutschen Worte ist Zuständigkeit. Das ist ein anderer Zuständigkeitsbereich. Darum geht es, Zuständigkeiten wegzuschieben. Der deutsche Mitarbeiter ist froh, wenn er mit einer Mail wegdelegieren kann, eine Aufgabe für sich. Ich überspitze jetzt bewusst, ja. Aber am Ende des Tages ist es so. Und dann gibt es Länder, und natürlich passe ich mich als Mitarbeiter an. Wenn ich merke, als Flughafenmitarbeiter, es ist eigentlich eh scheißegal, weil A, werde ich nicht mehr belohnt, wenn ich gute Arbeit leiste und ich muss auch keine Konsequenzen spüren, weil ich habe null Skin in the Game und es ist egal, was mache ich dann? Und dann entwickelt sich so ein selbstbefreundender Kreis und da sind wir gerade. Und dann gibt es Länder, in denen das anders ist, wo diese Kultur noch nicht etabliert ist.
Die haben schon eine andere Arbeitsmoral. Wir kommen auch gleich noch zum Negativen, weil ich will jetzt auch kein Deutschland-Bashing machen, weil man muss sich schon eins klammern. Es gibt auch Probleme in anderen Ländern.
Logisch.
Das ist spannend.
Klar.
Also es ist nicht immer, es ist auch dumm, immer so, also immer das bei den anderen, die machen alles richtig. Aber man muss halt schon sagen, auch das Thema Infrastruktursicherheit. Es ist in München einfach so, dass man auch teilweise, ja, wenn man irgendwo rumläuft, dass man schon mal über die Schulter schaut und sich denkt, irgendwie komischer Typ oder so. Also das Thema Sicherheit in Asien, du denkst in Asien, also jetzt da in solchen Ländern, Südkorea, Japan, du denkst über Sicherheit nicht nach. Also du fühlst dich, also mir fällt eigentlich nichts ein, wo man sich sicherer fühlt.
Ganz
zum Beispiel die USA sind ja auch sicherheitstechnisch, das ist ja auch teilweise wirklich vogelwild.
Ganz kurz noch zu dem Punkt, Rolltreppen kaputt und sonst was. Die Rolltreppen sind ja monatelang kaputt.
Ich frage mich immer, weißt du, was ich mich frage? Es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder sie ist kaputt oder es entscheidet jemand, die läuft nicht. Es gibt ja nur die zwei Optionen.
Okay.
Und finde ich beides eine Frechheit.
Und dann jetzt die dann vielleicht Techniker sind, die das jetzt schauen und sagen, oh, Sinan, das geht aber nicht, weil wir die Teile nicht bekommen oder die Behörden uns Ärger machen oder sonst was.
Ja, in Asien laufen auch alle.
Genau das sage ich ja. Wenn du von oben quasi diese Mentalität den Leuten indoktrinierst, natürlich passe ich mich an. Und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn wir am Ende an dem Punkt sind, dass eine Rolltreppe monatelang kaputt ist, die andere Länder, wo es dann, da muss ich dann sagen, das klappt in anderen Ländern wirklich besser. Da bist du dann da und die ist, in einer Woche läuft das Ding wieder.
Also ich habe in Seoul und Tokio und an den Flughäfen, ich schätze mal 500.000 Rolltreppen, ich weiß nicht, sehr, sehr viele.
Es funktionieren alle.
Ich habe keine gesehen, die nicht funktionieren.
Und du bist in München, da sind von 10, ja, sind 3 kaputt.
Genau, also wirklich angekommen, das war jetzt erstmal auch an den Flughafen, die erste ging, die zweite ging nicht, die dritte ging, glaube ich, die vierte ging wieder nicht.
Ja, es ist so.
Und das ist wirklich, das sind so Kleinigkeiten, aber auch generell Infrastruktur, was schon Wahnsinn ist, auch zum Beispiel das Thema klimatisiert. Jetzt sagen natürlich die, ja, sollen wir jetzt ganz Deutschland klimatisieren, nur weil es 2 Wochen im Jahr warm ist. Naja, es ist vielleicht bei uns jetzt nicht so wichtig wie dort, aber die Frage ist ja auch, entwickelt sich das jetzt vielleicht weiter dorthin und auch wenn es jetzt im Sommer 30 Grad hat, mein Gott, also die warmen Wochen, die wir jetzt hatten in München, das war ja unerträglich und das ist schon Wahnsinn. Da muss ich wirklich in München, da muss ich wirklich in den Tom Ford Store gehen oder wirklich in die Maximilianstraße, in die Luxusläden, die sind klimatisiert. Alles andere kannst du vergessen. Und in Asien ist Wahnsinn, also ob das jetzt die U-Bahn ist, wirklich, das ist fast schon zu kalt. Da ist wirklich, ich würde mal sagen, 90% durchklimatisiert. Also ob das U-Bahnen sind, ob das Restaurants sind. Und das ist jetzt da ja auch teilweise, wenn du in so Sushi-Buden gehst, das ist ja auch teilweise so ein richtiger Verschlag. Also es ist ja jetzt nicht Hightech-Tech, trotzdem ist das alles klimatisiert. Also das ist da schon spannend, auch teilweise draußen. Du sitzt dann da auch in so einer, das ist jetzt nichts Nobles, das sind halt einfach irgendeine normale Läden. Und dann haben die teilweise sogar draußen Klimatisierung noch. Ja. Das ist halt wirklich, also irgendwie... Die machen Sachen einfach mehr möglich als wir. Und die passen sich, finde ich, auch besser an, weil es war sau heiß zwischenzeitlich. Dann haben sie ja, hast du halt dann Hand, wie heißt das? Nicht Defibrillator, Ventilator.
Fast dasselbe.
Fast dasselbe. Das ist wirklich dann wie ein Defi, weil da ist schon warm. Also du hast dann deinen Ventilator, den du da hast, und dann hast du noch quasi einen Schirm, einen Sonnenschirm, und damit rennt da jeder rum. Irgendwie, man ist da so ein bisschen pragmatischer. Das gefällt mir schon gut. Ja. Und super höflich. Also das ist fast schon anstrengend. Also diese Höflichkeit gerade in Japan, das ist wirklich Wahnsinn. Also diese, weißt du, die wird alles mit Sorgfalt gemacht. Also das, manchmal tut's mir fast leid, weil die sind fast schon gefangen da drin. Das ist Wahnsinn.
Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen 2 Extremen, ich würde immer das nehmen.
Natürlich, natürlich. Jetzt kommen wir zu einem Nachteil. Also gerade in Südkorea, das ist spannend. Weil wenn man das alles so sieht, man sagt dann, ja okay, die Infrastruktur, die ist bei uns, also die war ja früher gut. Also wir haben halt irgendwie gefühlt, die letzten 20, 30 Jahre ist halt irgendwie nicht so viel passiert. Da hat man schon einen Hals. Und bei uns, wir haben halt schon in den letzten 20, 30 Jahren einige Sachen, glaube ich, ein bisschen schleifen lassen. Aber man muss natürlich auch sagen, auf den ersten Blick denkt man sich dann, Mensch, in Südkorea, Japan, das ist ja alles, das läuft da ja. Und obwohl da auch das richtige... Riesenmetropolen sind, wo man ja weiß, da läuft natürlich auch nicht alles glatt, aber trotzdem irgendwie, das wirkt schon alles sehr, sehr gut da. Aber es ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt. Was wirklich krass ist in Südkorea zum Beispiel, das weiß man ja, die haben extrem Leistungsdruck. In der Schule schon, also die werden ja wirklich gedrillt. Und das ist schon ein Problem, weil die haben mittlerweile extrem niedrige Geburtenraten. Die haben auch, sind jetzt nicht gerade glücklich. Da gibt's auch aktuelle Umfrage, Ipsos-Institut, glaube ich, sehr interessant mal, Länder, also entwickelt sich mein Land in die richtige Richtung, also richtig oder falsch. Und Japan, Südkorea, die sind super pessimistisch, also so okay. 80% falsche Richtung. Also die sind da auch nicht glücklich. Die würden jetzt wahrscheinlich, wenn die bei uns vorbeikommen, würden sagen, Mensch, das ist ja super hier. Vielleicht würden sie nicht alles super finden, aber das muss man sich auch mal klar machen. Es sind dann gewisse Sachen, die halt besser laufen, aber deswegen sind die Leute da auch nicht super glücklich. Die haben auch Probleme, ja. Und das ist schon Wahnsinn. Also dass da so ein Druck ist, so ein sozialer Druck, auch Karrieredruck dann, dass sich halt viele einfach dann nur auf die Karriere konzentrieren. Das gibt's bei uns natürlich auch, aber dass da halt so Familie echt mittlerweile ganz, ganz schwierig ist, ist bei uns auch schwieriger geworden. Mhm. Das, glaube ich, kann man auch sagen. Aber da ist es halt nochmal ein ganz anderes Level. Und das ist schon krass. Also auch da die hohen Selbstmordraten und psychische Probleme und so. Weil wenn du das so siehst, du denkst ja, das ist alles irgendwie perfekt. Aber es ist halt dann auch viel, viel Disziplin und viel, was heißt Schein, aber es ist halt dann hinter der Kulisse auch nicht das pure Glück. Das muss er natürlich auch mal sehen.
Ja, ich meine, so ein Land und eine Gesellschaft ist natürlich viel, viel komplexer, als es auf kaputte Rolltreppen zu reduzieren. Ist ja klar.
Ja, klar.
So. Und natürlich gibt es Verknüpfungen zwischen Disziplin und wie das dann alles läuft. Klar, nochmal, ist ein sehr komplexes Konstrukt. Dennoch würde ich mir auch mehr Druck hier wieder wünschen. Also
ja, total. Also das ist ja auch, es ist ja auch eine Frechheit. Weißt du, also welche Rechtfertigung gibt es dafür? Ja.
Ich würde mir eine Verantwortlichkeit mehr wieder total wünschen. Und das beginnt in allen Bereichen. Aber weißt du, die schönsten Erlebnisse, die man mit Dienstleistern hat oder wenn wir Geschäfte mit wem machen oder wenn du in ein Geschäft gehst und einfach was kaufst, wenn du merkst, dass da ein Mitarbeiter ist, oder meistens sind es dann auch die es gegründet haben, die dann da noch hängen, wo du merkst, okay, der will jetzt wirklich dein Problem lösen, der will wirklich was machen. Wie selten ist das und wie schön ist das zeitgleich? Und und da sind wir wieder beim Grupp, ne, der wirklich der Skin in the Game. Du brauchst Skin in the Game. Und da würde ich mir so sehr wünschen. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie so die Bezahlung abläuft, aber mittlerweile sage ich dir ganz ehrlich, eine erfolgsvergütete Bezahlung ist eigentlich mit das Schönste. Und das haben wir als Unternehmer, haben das ja.
Ja.
Jeder Unternehmer hat eine erfolgsabhängige Vergütung, wie sein Geschäft läuft. Und ich würde mir das viel, viel häufiger
bei wünschen. Lehrern wäre sowas auch gut. Ich weiß nicht, wie man das misst, aber könnte man, aber da gäbe es so viele Sachen.
Ja, Bildungsgrad.
Ja.
So. Es gibt dann, du kannst das anhand von PISA-Tests machen. I don't know. Du kannst, das Einfachste wäre es, das Gehaltsniveau von Politikern anhand vom BIP, I don't know, Durchschnittsgehalt. Egal, nicht nur allein daran, aber es gibt verschiedene Parameter, dass Leute mal wieder eine Verantwortlichkeit spüren, Dinge wirklich besser zu machen. Ich weiß gar nicht, wir hatten das mal und da haben mir viele gesagt, die auch auf dem Bau arbeiten, dass es so problematisch ist, weil diese ganzen Einzelbereiche werden an unterschiedliche Dienstleister vergeben. Das heißt, du hast eine Baustelle und das geht.
Deine kreist sich um das und dann um
das. Das ist auch schon ein Mumpitz. Aber dass du klare Strafen definierst, heftig, drakonische Strafen, wenn Dinge nicht zeitgemäß gemacht sind, aber auch Bonis zahlst, wenn es schnell läuft. Es ist so einfach. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so den Common Sense ausgeschaltet haben und man geht als irre, wenn man einfach so Common Sense ausspricht. Und das wäre so die einfachste Art und Weise, wie man vielleicht mal wieder Dinge in eine Richtung bewegen kann.
Ja, auch im Pflichtbewusstsein. Also bei uns hat man mittlerweile ja schon den Eindruck, es gibt, nicht falsch verstehen, es gibt Gott sei Dank so viele Leute in diesem Land, die jeden Tag fleißig sind und aufstehen, aber es gibt halt irgendwie schon auch viele, die einfach motzen und wo man das Gefühl hat, so Arbeit, das ist ja schon, also zu erwarten, dass jemand arbeitet, ist ja heutzutage eigentlich schon unverschämt. Das ist natürlich auch dann nur ein gewisser Menschenschlag. Deswegen sind ja auch viele unzufrieden. Das ist schon auch irgendwie dieses Pflichtbewusstsein. Einfach so, ich habe mir selber mal aufgeschrieben, so ganz banale Wörter wie Höflichkeit, Sorgfalt, Pflichtbewusstsein. Das ist schon, da können wir schon eine Scheibe abschneiden.
Ja. Das geht, wenn man, ich durfte mal lernen von jemandem, der sehr in der asiatischen Teekultur ist, sehr tief drin ist. Der hat mir mal so eine Teezeremonie gemacht und das erste, was er mir beigebracht hat, wenn du deine Teekanne oder dein Glas hinstellst, das darf man nicht hören.
Hm.
Thema Achtsamkeit. Das machst du langsam.
Ja, bewusst. Das ist schon ganz was Faszinierendes.
Und klatsch das nicht auf den Tisch.
Auch da beim Sushi dazu, allein wie die das schneiden und das ist schon sehr schön.
Ja.
Ja, spannende Sache noch. Kennst du diesen Samurai-Barkeeper?
Ja, das habe ich gesehen. Ich kenne den von TikTok.
Also der Typ ist ja wirklich Wahnsinn. Der hat ja Marketing durchgespielt. Weil erstens, es ist Wahnsinn, dass der...
Du musst kurz erklären, was der macht.
Ja, also das ist ein berühmter Barkeeper. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das Berühmteste ist, wenn er die Eiswürfel schnitzt. Also jemand zückt sein Samurai-Schwert. Das ist wirklich wie so ein kleines Schwert. Und dann schnitzt er den, packt den in ein Whisky-Glas, dreht das, serviert dir das. Und dann serviert er dir eigentlich einen stinknormalen Whisky. Also kannst du aussuchen, da sind natürlich auch gute da, aber das ist schon mal genial marketingmäßig. Er macht eigentlich nur ein bisschen Show und verkauft dir dann eigentlich etwas ganz Normales, nämlich einen Whisky zu einem höheren Preis. Und das richtig Geniale daran ist, der macht natürlich auch andere Drinks, sehr aufwendig, also wirklich sehr, sehr geil. Das ist eine richtige Show mit hier dann, wie heißt das, Trockeneis und so. Das ist wirklich geil, der kann richtig was. Also der ist auch ausgezeichneter Barkeeper, der hat da auch schon vor vielen Jahren viele Preise gewonnen. Und was das Geniale ist, er macht so eine geile Show, dass da jeder hingeht und ihn dabei filmt. Also die Kunden machen alle quasi kostenlos Marketing für ihn. Es ist auch eine geile Show. Das muss man sagen. Das ist wirklich richtig geil. Das ist faszinierend. Also wenn du da reingehst, das ist eine ganz besondere Stimmung da drin und der Typ hat eine krasse Aura. Und dann schnitzt er da, dann macht er hier mit seinem Trockeneis und Fuhrwerk darum, da sitzt jeder Handgriff, das ist alles, das hat eine krasse Dramatik, aber auch so eine, weißt du, so eine Ernsthaftigkeit, ja, so eine Sorgfalt, jeder Handgriff sitzt da und er macht wirklich, bei jedem macht er das und genau gleich. Das ist auch so, also jeder kriegt quasi diese Show, diesen Respekt, jeder Drink wird genau gleich gemacht. Ich muss auch sagen, das ist dann, wenn man da eine Stunde, eineinhalb ist und man sieht das irgendwie 20 Mal, das ist dann schon auch irgendwie komisch, das strengt einen dann fast schon ein bisschen an. Also ich denke auch, wenn du das...
Jetzt fängt der schon wieder an.
Nee, also auch wenn ich mir denke, der muss das jeden Tag machen, weißt du, das ist wirklich eine Show, also jede Bewegung ist Besitz bei dem, jeder, der Gesichtsausdruck. Dann nach jedem Drink bedankt sich da das ganze Team, der sagt immer, arigato gozaimasu und so, dann das ganze Team spricht da mal mit und so. Das ist wirklich eine Show.
Was zahlt man da für so einen Whisky?
Gut, ja, abhängig vom Whisky. Ja, ich hatte einen teuren, ich glaube, der hat 40 Euro gekostet, aber so ein, das heißt so 20 Euro. Die Drinks sind jetzt nicht super teuer, also die kosten, das ist auch wieder Preisniveau, so 20 Euro, okay, würde ich sagen. So, das ist jetzt wirklich nicht unverschämt. Also für Münchner Verhältnisse ist das sogar, also wenn du jetzt siehst, dass der auch wirklich bekannt ist und was das für eine Show ist und die Drinks sind auch wirklich gut, das muss man sagen, ist das eigentlich echt preislich fair. Aber klar, wir haben es gerade auch ein bisschen dankbarer mit dem Yen. Wirklich noch okay. Und das ist schon echt faszinierend. Also der hat Marketing wirklich durchgespielt.
Der erste, finde ich, der ist so als Gastro auf Social Media durchgespielt hat, war ja hier ein Türke.
Ja, stimmt. Der
war eigentlich der erste, der das als globales Massenphänomen erkannt hat.
Ja, Wahnsinn.
Der hat auch noch Steak serviert.
Und was spannend ist, jetzt kommt noch die Geschichte, wir waren dann in Seoul in der Bar, das war eigentlich eher Zufall, also das war jetzt keine lange Recherche, wirklich auch eine Top-Bar, wirklich geil, also wirklich super, super. Und dann hatten, das wussten wir gar nicht, die hatten auch so Drinks und haben auch so eine, wie so eine kleine Show, halt so mit hier dem Trockeneis und Stickstoff und dem Ganzen, war auch super geil. War fast noch, was heißt fast besser, aber auch richtig gut. Aber weiß halt, kriegt halt irgendwie keiner mit. So. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist schon Wahnsinn. Also der, ja, spannend. Auf jeden Fall eine gute Show. Und auf den Amami-Inseln nochmal zum Preislichen, also das ist wirklich Wahnsinn. Da kriegst du halt einen Sashimi für unter 5 Euro. So ein Top, auch nicht wenig. Das ist schon Wahnsinn. Gut, für die ist das halt jetzt nicht so was Besonderes wie für uns, das ist schon klar. Aber trotzdem, wir haben da teilweise zu zweit Lunch oder Abendessen 20, 25 Euro bezahlt. Unter 30 Euro oft.
Krass. Und dann auch das gute Zeug, gehe ich von aus.
Ja, ja. Also wir haben uns jetzt nicht... Der wisst auch, wenn ich schneller satt. Also so ein Sashimi macht ja auch schon satt. Aber trotzdem, wir haben dann auch Bier und Sake und irgendwie 4, 5 so Gerichte. Erst teilweise kosten die dann auch so 2, 3 Euro. Also ja, gut, das ist dann schon wirklich Lendi. Das ist jetzt nicht in Tokio, klar. Aber das ist wirklich... Also was man da teilweise fürs Geld kriegt auf dieser Welt, ist schon... Und dann halt auch wirklich gut. Also
sehr gut.
Und in Seoul waren wir auch im Four Seasons und Barca war da. Das wussten wir natürlich nicht. Wir kommen da an und dann überall lauter Leute im Barca-Trikot. Was ist denn hier? Warum tragen die jetzt alle Barca-Trikot? Ja. Und die haben tatsächlich gegen Seoul gespielt an einem Tag. Und dann habe aber keinen gesehen.
Immer schön hier im Vierjahreszeit.
Ja. Ja. Ne, wirklich. War auch gut. Kann ich mich nicht beschweren.
Das freut mich, dass du entspannte und schöne, nee, so entspannt war es ja nicht dann mit dem Tsunami, dass du schöne Flitterwochen hattest.
Aber es war entspannt.
Hast du dir verdient.
War krass. War gar nicht so lang. 10 Tage oder so, glaube ich, oder? 10, 11 Tage.
Für mich hat es sich wie eine Ewigkeit
angefühlt. Ja, für mich auch, weil so viel passiert ist. Ja, ist krass. Das ist irgendwie so, gefühlt waren es irgendwie 3 Wochen.
Und jetzt ist alles wieder vorbei.
Jetzt ist alles vorbei, Leute. Auch für heute. Oder hast du noch was Spannendes?
Ich habe heute gar nichts. Doch, ich habe eine Sache, das wollte ich noch kurz erklären. Mir wird bei Instagram jetzt immer ein deutsches Startup gezeigt, wo man für 200.000 seine Leiche einfrieren kann.
Und also Leiche erst oder dich, nein, bevor du tot bist?
Ich weiß, das weiß ich nicht, so weit bin ich nicht gekommen, aber die frieren dich quasi ein. Und dann ist das Geschäftsmodell, dass irgendwann, wenn die Technologie so weit ist, die dich halt wieder auftauen und du dann leben kannst, was natürlich geil ist, weil kein Kunde kann jemals klagen, wenn es nicht klappt. Das ist schon gut.
So wie Monty Burns da in irgendeiner Simpsons-Folge, da fällt ihm doch dein
Arm ab. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich mal 200.000 übrig habe, ich würd's machen. Stell mal vor...
Aber ich würd's halt erst machen, aber wenn du schon tot bist, wie willst du danach? Dann musst du es ja vor dem Tod machen. Und dann musst du ja quasi selber entscheiden, wann du stirbst. Also, weil du bist ja dann weg.
Nee, ich glaube, das läuft schon so, du stirbst und dann frieren sie sich sofort ein.
Ach so, okay.
So, bei Tod ist ja eigentlich auch nur ein chemischer Prozess. So, und dann sagen sie, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dann stell mal vor, wir zwei, ne, machen, zahlen die 200.000, wenn es nicht klappt, wir haben ja keinen Anspruch mehr auf irgendwas, das Geschäftsmodell ist geil. So, und dann so in 100 Jahren, wir zwei wachen dann so, ey, was machst du denn hier, ja.
Das ist krass.
Dann lebst du einfach.
Das ist ja schon spannend, aber wahrscheinlich würde man es scheiße finden in 200 Jahren.
Weiß ich nicht.
Oder richtig geil. Ja, 200 Jahre, ja. Ja, wobei das geht, das ist nicht so wild. Das ist,
200 Jahre immer hoffentlich vorbei. Krass, dann siehst du da deine Ur-Ur-Ur-Urenkel, plötzlich ist der Ur-Ur-Opa wieder da.
Ja. Und die denken sich, was ist der kranker Freak? Ja, was ist ein alter Depp?
Naja.
Ja, finde ich gut. Machen wir.
Lassen wir's.
So, Leute. Danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren oder wenn ihr unseren Podcast hört, gerne 5 Sterne da lassen. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.